Wir sind im 2. Samuel heute Abend. Wir schauen uns heute die Regierungszeit an von David, dem größten König Israels. Und David war ohne Zweifel eine der größten Persönlichkeiten der Bibel, einer, der herausragt. Im 1. Samuel haben wir gelernt, dass Gott auf das Herz sieht. Und das setzt sich auch jetzt in diesem 2. Samuel-Buch vor uns. Gott hat sich einen Propheten berufen nach seinem Herzen, den Samuel, nachdem die Priesterschaft versagt hat. Dann ist Saul gekommen, der erste König Israels. Das war wirklich der Mann, den sich das Volk ausgewählt hat. Und nach seinem beständigen Eigenwillen und Ungehorsam hat der Herr gesagt, ich suche mir einen Mann nach meinem Herzen, einen König nach meinem Herzen. Und das war der David. Er war ein Mann nach seinem Herzen. Und wenn Gott es über ihn sagt, dann wollen wir natürlich gleich herausfinden, warum hat er das gesagt? Was war das, was es ausgemacht hat, dass David ein Mann war nach Gottes Herzen? Ich hoffe, wir alle wollen Männer und Frauen sein nach Gottes Herzen. Und zuerst sind wir vielleicht ein bisschen erstaunt, dass Gott es über David sagt. Weil eines der Dinge, an die wir automatisch denken, wenn wir David hören, ist seine Sünde mit Bathseba. Und das war wirklich tragisch. Der David war ein Mann, der Gott liebte, aber dennoch ist er gefallen. Und sein Leben ist wirklich so ein Kontrast. Wir sehen einen sehr starken Kontrast in seinem Leben. Er ist ein Vorbild für uns in seinem Glauben, in seiner Liebe für den Herrn, seiner Hingabe für den Herrn, aber gleichzeitig ist er auch eine sehr starke Warnung in seinem Leben. Ihr könnt euch diesen ersten Zettel anschauen. Den Überblick. Sehen wir das sehr schön, seine Regierungszeit ist einfach gegliedert. Die ersten 10 Kapitel haben wir seinen Triumph, den Aufstieg. Wirklich das goldene Zeitalter Israels, wo David das Volk Israel zu neuen Höhen geführt hat. Aber dann im Kapitel 11, in der Mitte ziemlich, das Kapitel, da sehen wir seine Übertretung. Und daraufhin folgen die nächsten Kapitel bis zum Kapitel 20 voll Schwierigkeiten, voll Konsequenzen seiner Sünde. Und dann die letzten paar Kapitel, 21 bis 24, ist noch so ein Anhang, wo seine Helden aufgezählt werden, verschiedene Ereignisse, die wirklich mit Gottes Theokratie zu tun haben. Auch diese Ereignisse sind nicht unbedingt chronologisch. Im 1. Samuel haben wir schon gesehen, wie Gott den David vorbereitet hat. David war ein Hirte, er hat ihn weggeholt von den Schafen, hat ihm gelernt, ein Hirte zu sein für sein Volk. Und wir haben das einfache Vertrauen von David an Gott gesehen, wo er den Goliath erschlagen hat. Ja, da war einer, der gesagt hat, hey, Gott ist mit mir, ich vertraue auf Gott. Und Gott kämpft für mich. Dann war David ein erfolgreicher Feldherr. Und letztendlich musste er fliehen vor Saul, weil der eifersüchtig geworden ist. Und er musste durch eine ziemlich lange Zeit der Wüste, der Flucht gehen. Und auch da hat Gott ihn geformt. Das hat etwa 14 bis 15 Jahre lang gedauert, von dem Zeitpunkt, wo der Samuel ihn zum König gesalbt hat, bis er dann letztendlich König geworden ist. So ist David auch ein weiteres Beispiel von einem Mann, der vorbereitet wurde durch Gott. Zuletzt hatte sich der David bei den Philistern aufgehalten. Das waren die Feinde Israels. Und die Philister sind in den Krieg gezogen gegen Israel unter Saul. Und David wollte mitgehen mit den Philistern, aber sie haben ihn zurückgeschickt, weil sie ihm nicht vertraut haben. Und in diesem Krieg, in diesem Kampf gegen die Philister, wird Israel geschlagen. Und auch der König Saul und sein Sohn Jonathan, mit dem David eine sehr innige Beziehung hatte, sind beide getötet worden in diesem Krieg. Und die Nachricht kommt zu David. Und dann im Kapitel 2, im Vers 1, befragt David den Herrn. Das war eine Eigenschaft von David, die ihn von dem Saul unterschieden hat, die im Kontrast zu ihm gestanden ist. David war ein Mann, der den Herrn gesucht hat. Wir sehen das immer wieder. Ein Mann des Gebets. Es geschah danach, da befragte David den Herrn, soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sagte, wohin soll ich hinaufziehen? Und er sprach nach Hebron, führte ihn sehr konkret. Da zog David dort hinauf und auch seine beiden Frauen, Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Auch seine Männer, die bei ihm waren, ließ David hinaufziehen. Jeder mit seinem Haus, sind seine Familie. Und sie ließen sich in den Städten Hebrons nieder. Und die Männer von Juda kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. David wird jetzt zum König gesalbt über den Stamm Juda, über seinen Stamm. Vers 8. Abner aber, der Sohn des Neher, der Heeroberste Sauls, nahm Ischboschet, den Sohn Sauls, und brachte ihn hinüber nach Mahanaim. Und er machte ihn zum König über Gilead und über die Aseriter, über Jezreel, über Ephraim, über Benjamin und über ganz Israel. 40 Jahre war Ischboschet, der Sohn Sauls, alt, als er über Israel König wurde. Und er war 2 Jahre lang König. Nur das Haus Juda stand hinter David. Und die Zahl der Tage, die David in Hebron über das Haus Juda König war, betrugen 7 Jahre und 6 Monate. Wir sehen schon, es war ein jahrelanger Kampf, ein jahrelanges Ringen zwischen den Nachkommen Sauls und zwischen David. Es war ein jahrelanger Bürgerkrieg. Der starke Mann in Sauls Lager war der Feldherr Abner. Es ist interessant, eigentlich wussten Abner und auch das Volk Israel, dass David der gesalbte König ist, dass er König sein sollte. Und sie rebellieren hier eigentlich gegen Gottes Willen. Vielleicht hatte der Abner Angst um seine Position, dass er nicht mehr Feldherr sein würde. Oder vielleicht haben sie es dem David übel genommen, dass er zu den Philistern gegangen war, zu den Feinden Israels. Aber schlussendlich, 7 Jahre lang geht es hin und her und letztendlich läuft der Abner, der Feldherr Sauls, zu David über. Abner wird dann von Joab, dem General, dem Feldherrn von David, ermordet. Der Joab war ein sehr roher Mann. Er war einerseits ein genialer Soldat, ein sehr guter Feldherr, war sehr loyal dem David gegenüber, aber er war auch ein sehr roher Mann, der ist nicht vor Mord und vor Rache zurückgeschreckt. Und schlussendlich wird auch der Sohn Sauls, der Ischboschet, ermordet von 2 seiner Männer. Kapitel 3, in Vers 1, sehen wir so eine Zusammenfassung von dieser Zeit. Und der Kampf währte lange zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids. David aber wurde immer stärker, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Nach der Ermordung von Sauls Sohn lässt David die Täter bestrafen und er erlangt das Königtum über ganz Israel. Kapitel 5, Vers 1. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sie sagten, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher als Saul König über uns war, bist du es gewesen, der Israel ins Feld hinausführte und wieder heimbrachte. Und der Herr hat zu dir gesprochen, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Sehen, sie wussten genau, dass David der berufene Mann Gottes war. Vers 3, und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron und der König David schloss vor dem Herrn einen Bund mit ihnen in Hebron und sie salbten David zum König über Israel. 30 Jahre war David alt, als er König wurde. 40 Jahre lang war er König. In Hebron war er 7 Jahre und 6 Monate König über Juda und in Jerusalem war er 33 Jahre König über ganz Israel und Juda. David wurde 3-mal zum König gesalbt. Das erste Mal von Samuel und dann als König über seinen Stamm Juda und dann 7,5 Jahre später König über ganz Israel. Es ist eine lange Zeit vergangen. Die meisten Ausleger glauben, dass David so 15, 16 Jahre alt war, als Samuel ihn gesalbt hat. Und jetzt ist er 30, als er König wird. Also so 15, 16 Jahre lang, 14, 15 Jahre lang, hat der Herr den David zugerüstet, vorbereitet für seine Berufung. In Vers 6 sehen wir auch ein ganz wichtiges Ereignis. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die Bewohner des Landes. David erobert Jerusalem und macht Jerusalem zu seiner Hauptstadt, zur Hauptstadt seines Reiches. Das war ein ganz wichtiger Schritt. Jerusalem ist eine wichtige Stadt, gehört jetzt zum Zentrum der Heilsgeschichte Gottes. Und auch prophetisch, noch immer ist Jerusalem die Stadt. Also ein wichtiges Ereignis, ein Schlüssel in der biblischen Prophetie. Dann im Rest vom Kapitel 5 besiegt David die Philister. Und wir sehen auch da wieder in der Geschichte, dass David den Herrn befragt. Sie greifen zweimal an und der Herr, oder David fragt den Herrn zweimal. Und der Herr gibt ihnen interessanterweise ganz unterschiedliche Angriffsstrategien. David hat sich nicht auf seine Erfahrung verlassen, hat gesagt, letztes Mal haben wir es so gemacht, machen wir es jetzt auch so. Sondern David hat den Herrn gesucht und der Herr hat ihn ganz konkret geführt. Und David war gehorsam. In Kapitel 6, auch ein sehr wichtiges, zentrales Ereignis. David holt die Bundeslade zurück nach Jerusalem, oder nicht zurück, aber nach Jerusalem. Wir sehen daran schon, wie wichtig Gott ihm war. Er wollte diese Bundeslade, wo Gott gesagt hat, da werde ich mich mit euch treffen. Er wollte die nahe bei sich haben. Und als guter König wusste er auch, dass der Schlüssel für das Wohl seines Volkes darin lag, dass das Volk auf Gott ausgerichtet war. Und hat es zum Zentrum gemacht, die Anbetung Gottes in Jerusalem. Lass uns ein paar Verse lesen. In Vers 12, wir sehen hier das Herz von David. Dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet. Das war das Haus oder die Familie, wo die Lade Gottes, die Bundeslade, zwischenzeitlich untergebracht war. Er wurde gesegnet um der Lade Gottes willen. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und ein Mastkalb. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn und David war mit einem leinernen Ephod umgürtet. Praktisch in der Unterhose, in der Unterwäsche hat er getanzt. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Und als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Und der Herr wird sie dafür zurechtweisen. Wir sehen hier einen kleinen Ausschnitt vom Herzen Davids. David hatte Leidenschaft für Gott. Dem war es egal, was die Menschen gedacht haben. Er sagt, ich tanze vor dem Herrn. Ich freue mich im Herrn. Wenn wir die Psalmen lesen, dann sehen wir auch das irrsinnige Vertrauen, das der David zu Gott hatte. Diese Geschichtsbücher hier sind die äußere Geschichte Davids. In den Psalmen sehen wir die innere Geschichte Davids. Und wenn wir das lesen, müssen wir sagen, hey, das war ein geistlicher Mann. Ein unglaubliches Vertrauen in den Herrn. Sogar als der Herr ihn gezüchtigt hat, sehen wir, dass das David sich dem hingibt. Beschwert sich nicht, sondern er vertraut Gott, dass er das Beste tut und dass er das mitgegeben hat. Er ist überzeugt von der Güte Gottes und von der Gerechtigkeit Gottes. Und wir lesen auch in den Psalmen, was für ein Verlangen David hatte, ihn zu ehren und ihm zu gefallen. David war demütig, ein Mann, der Gott liebte. Ich glaube, jeder, der die Psalmen liest, dem muss es ins Auge stechen. Das ist ein Mann, der Gott kennt. Ein Mann, der Gott liebt. Und der Herr hat den David auch geliebt und hat für ihn gekämpft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist der David ein Vorbild. Er spornt mich an. Und ich bete, Herr, ich möchte dich so kennen, ich möchte so eine Beziehung haben, wie der David sie zu dir hatte. So eine tiefe Beziehung. Vielleicht als Ausschnitt im Psalm 63. Kleines Bild, wo wir das Herz von David sehr gut sehen. Als er in der Wüste Juda war, in sehr schönen Umständen, sagt Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Und ich mag den nächsten Vers, er sagt, meine Seele hängt an dir. Deine Rechte hält mich aufrecht. David war ein wunderbarer Mann, der Gott über alles geliebt hat. Kapitel 7, Vers 1, und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte, vor allen seinen Feinden, da sagte der König zum Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in einem Zelt wohnt. David will Gott ein Haus bauen. Er sagt, ah, ich wohne in dem Palast und Gott wohnt nur in diesem Bundeszelt. Ah, ich will Gott ein Haus bauen. Und dann später kommt Nathan zu ihm zurück, sagt zuerst, okay, mach das. Und dann kriegt der Prophet Nathan ein Wort von dem Herrn an David. In Vers 8, und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David sagen, so spricht der Herr, der Herrscher an. Ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen, überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk bestellt habe. Und ich schaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wow. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, so wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königreich sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. David sagt, Gott, ich möchte dir ein Haus bauen. Und Gott kommt zurück zu David und sagt, nein, David, ich will dir ein Haus bauen. Dein Haus, deine Familie. Und er sagt, dein Sohn, der wird dann mein Haus bauen, meinen Tempel. Seine Verheißung, sicher auf Samuel hin, dass er seinen Sohn Samuel nach ihm König lassen sein lassen wird. Salomo, ja. Was habe ich gesagt? Samuel. Ich verwechsel die heute irgendwie über eine. Also Salomo. Aber diese Verse gehen auch weiter. Die gehen über die Verheißungen an Salomo hinaus. Wenn wir hier lesen, ich will dir ein ewiges Haus bauen. Ich will dir einen ewigen Thron aufrichten. Ich will dir ein ewiges Reich geben. Das hat sich nicht erfüllt in Salomo. Es geht über ihn hinaus. Das ist eine messianische Verheißung. Die Juden haben diese Stelle hier seit jeher als messianische Prophetie angesehen. Über den Messias, den Retter, der kommen wird. Es war ein weiterer Schritt in der Offenbarung Gottes von seinem Heilsplan. Adam hat offenbart, dass ein Retter kommen wird. Und zwar aus dem Nachkommen der Frau, der dem Satan den Kopf zertreten wird und er wird ihm die Verse und so weiter. 1. Mose 3,15 wird ein Nachkomme der Frau sein, er wird aus der Menschheit sein, der Retter. Dann, zweite war Abraham. Gott hat zu Abraham gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Und er hat aus Abraham eine Nation entstehen lassen, Israel. Und dann geht es noch einen Schritt weiter, noch ein Stückchen konkreter. Er sagt zu Jakob, oder durch Jakob, das Zepter soll nicht von Juda weichen, bis dass der Messias kommt. Die Verheißung, dass der Messias aus dem Stamm Juda kommen wird. Und jetzt sagt er zu David, der Messias wird aus deiner Familie kommen. Und dieser Bund mit David war bedingungslos wie der Bund mit Abraham. War begründet auf Gottes Treue, Gottes Plan. David sagt, Herr, ich will dir ein Haus bauen. Und der Herr sagt, nein, David, ich baue dir ein Haus. Und noch mehr, dein Nachkomme soll der Messias sein. Und ich meine, das war das Größte für einen Juden. Das Größte, was man sich erträumen konnte. In der Linie des Messias zu sein. Und David war total von den Socken hier. Vers 17. Nach diesen Worten und nach diesem ganzen Gesicht, so redete Nathan zu David. Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte, wer bin ich, Herr, Herr? Herr in Großbuchstaben ist der Eigenname Gottes, Yahweh. Spricht ihn persönlich an, wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, Herr. Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, Herr. Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hin geredet und dies als Weisung für Menschen, Herr, Herr. Sie wiederholt sich jetzt ein bisschen. Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um es deinen Knecht erkennen zu lassen. Darum bist du groß, Herr, Herr. Denkt euch den Eigennamen Gottes, Yahweh. Da niemand, ja, niemand ist dir gleich. Und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen, um sich einen Namen zu machen und an ihnen Großes zu erweisen und furchtgebietende Taten an deinem Land, indem du vor deinem Volk, das du aus Ägypten erlöst hast, Nationen und ihre Götter vertriebst. Und du hast dir dein Volk Israel fest gegründet, dass es ewig dir zum Volk sei. Und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Und nun, Herr und Gott, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte ewig aufrecht und tu, wie du geredet hast. Dann wird dein Name ewig groß sein, indem man sagt, der Herr der Herrscher an ist Gott über Israel und das Haus deines Knechtes David wird vor dir feststehen. Denn du, Herr der Herrscher an Gott Israels, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, ich werde dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dieses Gebet zu dir zu beten. Und nun, Herr, Herr, du bist es, der Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit. Und du hast dieses Gute zu deinem Knecht geredet. So lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewig vor dir sei. Denn du, Herr, Herr, hast geredet, und mit deinem Segen wird das Haus deines Knechtes gesegnet sein für ewig. David ist von den Socken und sagt, Herr, du willst mir ein Haus bauen, Herr, du segnest mich. David wusste ja, dass er nicht würdig ist. David war der Hirte, den Gott von den Schafen weggeholt hat, der geringste seiner Familie, mit dem dreckigsten Job. Und noch mehr, er hat ihn erwählt, er hat ihn gesalbt, er hat ihn zum König gemacht. Und jetzt sagt er ihm, ich will dir dein Haus bauen. Der Messias wird durch deine Linie kommen. Du wirst ein Vorfahre des Messias sein. Und David wusste, das ist Gnade, ich habe das nicht verdient. Das ist so ein schönes Bild für die Gnade Gottes, auch wir haben nichts verdient. Das passt gut zum Galaterbrief, den wir studieren. Gott segnet uns, weil er gut ist. Und weil wir es verdient haben. Und David ist von den Socken hier. Ich mag sein Gebet, er sagt, Herr, nachdem du das zu mir geredet hast, dann, ja, dein Wort geschehe. Segne mich, Herr, nach deinem Wort. Er sieht hier die Güte Gottes und die Liebe Gottes und ohne Zweifel war das, was seine Liebe für Gott angefacht hat. Warum David Gott so leidenschaftlich geliebt hat. Es war die Gnade Gottes, die Güte Gottes, die Liebe Gottes, sein Segen über ihn, obwohl er es nicht verdient hat. So ist es auch in unserem Leben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Kapitel 8 und im Kapitel 10 sehen wir die Eroberungen Davids. David erobert die Gebiete der Philister teilweise, der Moabiter, der Aramäer, der Ammoniter, der Amalekiter und er häuft einen Schatz auf für den Tempel. Er konnte nicht selber das Haus bauen, aber er hat gesagt, ich möchte dazu tun, was ich konnte. Ich habe euch eine Karte kopiert hier. Da könnt ihr sehen, die Größe der Ausdehnung von dem Land damals, vom Reich Israels. Dieser kleine dunkle Fleck in der Mitte ist das Königreich, das Saul gehabt hatte. Und David hat das Gebiet ausgedehnt, gegen alle Feinde ringsumher. Das war die größte Ausdehnung in der Geschichte Israels. Israel war zu dem Zeitpunkt, unter David ist es zum beherrschenden Volk geworden in diesem Gebiet. Es war der Höhepunkt für Israel als Nation, die goldene Zeit, das goldene Zeitalter für Israel. Kapitel 8 im Vers 15. Lesen wir eine Zusammenfassung über seine Regierungszeit. David war ein guter König. Und David war König über ganz Israel. Und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Er war ein guter König, er war ein gerechter König und unter ihm ist das Volk, die Nation aufgeblüht. Kapitel 9 ist die Barmherzigkeit von David gegen Mephibosheth. Das war der Sohn von Jonathan, der Enkel von Saul. Und dieser Mephibosheth war gelähmt an beiden Füßen. Und David hatte den Jonathan geliebt. Und er war überwältigt, glaube ich, noch von der Gnade Gottes. Und das ist wirklich, was sich in unserem Leben tut. Wenn wir Gottes Gnade erfahren, werden wir zu gnädigen Menschen. Und David sagt, gibt es noch irgendeinen Nachkommen von Saul, dass ich Gnade, Barmherzigkeit an ihm erweisen kann? Das war das Gegenteil, was die Könige damals gemacht haben. Normalerweise hat man alle Nachkommen umgebracht. Vom Vorgänger, dass sie keinen Konkurrenzkampf führen können oder keinen Aufstand machen können. Aber er will diesen Mephibosheth segnen und seine Gnade an ihm erweisen. Und er lässt diesen gelähmten Mann an seinem Tisch sitzen. Macht ihn wie zu einem von seinen Söhnen, von den Königssöhnen. Und noch mehr, er gibt ihm die ganzen Länder im Besitz von seiner Familie zurück. Er hat die Gnade Gottes erfahren und ist zu einem gnädigen Menschen geworden. Das ist ein wunderbares Bild, was Jesus für uns getan hat. Das ist Kapitel 9. Weil auch wir alle sind und waren so ein Mephibosheth. Gelähmt. Nicht fähig, irgendwas zu verdienen. Und seht, was Gott an uns gemacht hat. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Er hat uns zu Königskindern gemacht. Und er lässt uns an seinem Tisch sitzen. Und er beschenkt uns. Das ist einfach Gnade. Es ist Gottes Bund mit uns. Der Bund der Gnade durch Jesus, was er für uns getan hat. bis jetzt ein wunderbares Bild gesehen von diesem Mann David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann, den wir alle bewundern. Wir sehen hier einen Mann am Höhepunkt seiner Herrschaft. Ein Mann, der Liebe zu Gott hat, der Vertrauen zu Gott hat. Ein guter König für sein Volk, der sein Volk liebt und in Gnade regiert, ein Vorbild ist. Und auch werden wir jetzt im Kapitel 11 sehen, dass dieser Mann fällt. Und er fällt tief. Er fällt sehr tief. Wenn wir damals gelebt hätten und David gekannt hätten, hätten wir gesagt, niemals. Nicht der David. David könnte sowas nie tun. Aber dieses Buch und das Leben von David ist eine Warnung für uns. Wir können Gott noch so sehr lieben, aber wir sind menschlich, wir sind zerbrechlich und der Feind schläft nicht. Der Feind wartet darauf, jeden Einzelnen von uns zu zerstören. Und wir können keine Sekunde nachgeben. Lass uns nie denken, ich liebe Jesus, ich würde nie das tun, was David getan hat. Jeder von uns ist fähig zu fallen. Jeder von uns. Im 1. Korinther 10 schreibt der Paulus, wer zu stehen meint, sieh zu, dass er nicht falle. Und Petrus schreibt im 1. Petrus 5, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Das ist eine starke Warnung für uns, das Leben von David. Vorsichtig zu sein, aufmerksam zu sein, wachsam. Wir alle wissen, was passiert ist mit ihm. Ehebruch und Mord. Kapitel 11, Vers 1. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Volk ausziehen, ins Feld ausziehen. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war sehr von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Frau Eliams, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hethiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Es war unkontrollierte Lust. Dieses Wort lag bei ihr deutet es an. Von ehelicher Gemeinschaft spricht die Bibel immer von Erkennen. Ein Wort, was sehr ein zärtliches Wort ist. Ein Wort, was Hingabe, Einheit, Kommunikation ausdrückt. Aber hier steht, David lag bei ihr. Lust. Und die Frau wurde schwanger. Und sie kehrte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. David versucht dann, seine Sünde zu verbergen. Er lässt den Uriah zurückrufen, den Mann von der Bathseba, einer seiner treuesten Männer. Sehr loyaler, ein sehr guter Charakter. Und er versucht, das Ganze zu vertuschen, versucht, ihn nach Hause zu schicken, dass er mit seiner Frau geschlechtliche Beziehung hat, dass er vorgeben kann, das Kind ist von ihm und nicht von sich selbst. Aber der Uriah hat gesagt, hey, wie könnte ich mich zu Hause mit meiner Frau vergnügen, wenn das Volk Israel, wenn meine Freunde, meine Kameraden im Krieg sind. Und er ist nicht gegangen. David versucht, ihn betrunken zu machen und er geht nicht. Und letztendlich schickt er einen Brief mit ihm zurück und lässt ihn ermorden. Einen Brief an Joab, seinen General, wo er sagt, stellt den Uriah an die vorderste Front und dann zieht euch zurück, dass er getötet wird im Kampf. David ist gefallen. Ein Mann, der Gott wirklich liebte. Und es ist traurig. Das musste nicht geschehen. Wenn wir die obige Stelle weiterlesen, im 1. Korinther im Kapitel 10, da heißt es, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Dann heißt es weiter, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das hätte nicht geschehen müssen. Und ich bin mir sicher, David hat sich gewünscht, dass er es nie getan hätte. Ich glaube wirklich, David wollte es nie tun in seinem Herzen. Er war wahrlich gebrochen. Im Psalm 51 lesen wir sein Gebet zu Gott, als er umgekehrt ist. Und da sagt er, gegen dich allein habe ich gesündigt. Nicht gegen Uriah und Bathseba und alle anderen. Dann sagt Gott, gegen dich allein. Alles andere war unwichtig. David war wirklich gebrochen. David hat umgekehrt, aber wir sehen die nächsten Kapitel, die furchtbaren Konsequenzen seiner Sünde in seiner Familie, in der Nation. Gar die Feinde Gottes haben ihn gelästert, wegen dem, was er getan hat. Und ich bin sicher, dass das Herz von David gebrochen war. Lasst uns einige Beobachtungen machen. Hier, vielleicht können wir lernen davon. Das Erste, was wir hier sehen, dass der Fall Davids zu einer Zeit kam, wo er Erfolg hatte, wo die Dinge gut gingen, wo er Wohlstand hatte, wo er freie Zeit hatte, sich am Dach auszuruhen. Und das ist immer eine gefährliche Zeit. Oft ist die Zeit, wo Gott uns segnet, gefährlicher, als wenn wir kämpfen müssen, wenn wir unter schwierigen Umständen sind. Wir können ein bisschen nachgeben, nachlassen. David war nicht dort, wo er sein sollte. Wo hätte David sein sollen? An der Front, für seinem Volk, im Kampf. Und das ist, wo wir sein sollen. Wir sind in einem Krieg, in einem Kampf. Und es gibt keine Pause, weil der Feind schläft nicht. Und wir dürfen auch nicht schlafen. David hätte nicht dort auf dem Dach sein sollen. Und wir wissen nicht, ob es Zufall war oder nicht. Ob David zufällig die Frau gesehen hat oder ob er gewusst hat, dass sie da jeden Tag badet und sie beobachtet hat. Die Bibel sagt uns das nicht. Aber was klar ist, er hat das Ganze nicht gestoppt. Er hat seine Gedanken weiterspielen lassen, hat einen zweiten Blick geworfen. Dann hat er sich erkundigt, hat sie holen lassen und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Er hätte widerstehen können. Er hätte bei jedem Schritt eine Gelegenheit zu sagen, stopp. Was wir hier auch sehen müssen, David war geschwächt. Das Ganze ist nicht über Nacht passiert. Kapitel 3 sehen wir das schon. Ab Vers 2, da heißt es, und es wurden David in Hebron Söhne geboren, also als er, nachdem er König geworden ist über den Stamm Juda in Hebron. Sein Erstgeborener war Amnon von Ahinoam, der Jezreeliterin, und sein zweiter Kilab von Abigail, der Frau des Karmeliters Nabal, und der dritte Absalom, der Sohn der Macha, der Tochter Talmais, des Königs von Geschur. Und der vierte Adonia, der Sohn der Haggit, und der fünfte Shephatja, der Sohn der Abital, und der sechste Jitream von Egla, der Frau Davids. Diese wurden David in Hebron geboren. Sieht schon jeder von einer anderen Frau. Wer waren alle diese Frauen? David, als er König geworden war, hat er begonnen, sich einen Harem zuzulegen. Das war seine Schwäche, die Frauen. Und im 5. Mose im Kapitel 17 hat Gott es ausdrücklich verboten. Er hat gesagt, der König soll sich keinen Harem zulegen, sollen nicht viele Frauen haben. David ist da so langsam einen Kompromiss eingegangen. Und wir müssen es verstehen, dass das damals kulturell völlig okay war. Das war akzeptiert. Viele haben mehrere Frauen gehabt. Wir können hier lernen, dass wir vorsichtig sein müssen vor diesen kleinen Kompromissen. Die Dinge, die okay sind, die alle tun, aber was vielleicht so ein ganz ein kleiner Kompromiss ist. So, ah ja, ich kann mir den Film ansehen. Es ist ja nur eine fragwürdige Szene drin. Ich meine, alle tun das. Oder alle schwinden ein bisschen bei den Steuern. Also kleine Dinge, die, es regt sich keiner auf, ist irgendwie akzeptiert. Wir müssen vorsichtig sein, diesen Anfängen der Sünde wehren, diese Gedanken, den Ungehorsam, überhaupt Gedanken an Ungehorsam und Kompromiss überhaupt zuzulassen. Davids Schwäche hier waren die Frauen, das war Lust. David war von Natur aus ein sehr leidenschaftlicher Mann. Braucht nur die Psalmen lesen. Und er hat diese Lust zugelassen, hat dem Fleisch Raum gegeben, war Disziplinlosigkeit. Und das war der Ursprung von seinem Fall. Schon da, Jahre zuvor. Das ist, was diese kleinen Kompromisse tun in unserem Leben. Sie schwächen uns, sie machen uns unsensibel für diese Stimme Gottes. Und wir fangen an zu sagen, oh, das ist okay. Als ich mich bekehrt habe, haben wir gesagt, ah, niemals schaue ich mir so einen Film an. Und wenn ich irgend sowas an den Fernseher gekommen ist, habe ich sofort abgedreht. Und irgendwie werden wir bequemer und diese kleinen Dinge. Im Kapitel 5, im Vers 13, sehen wir wieder diese Schwäche. Da heißt es, und David nahm noch Nebenfrauen und Frauen aus Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war, und es wurden David noch mehr Söhne und Töchter geboren. Also wieder, als er in Jerusalem König wurde, über ganz Israel hat er seinen Harem vergrößert. Das war damals üblich, also je größer dein Harem, desto cooler warst du als König. Und deine Macht, deinen Wohlstand repräsentiert. Ich meine, Frauen sind teuer. Sein Sohn Salomo hat es dann zum Extrem getrieben. Wir sehen, was das anrichten kann, ein schlechtes Vorbild. Er hat es geerbt in der Familie. Das gelernt. Und nochmals, lass uns daran erinnern, das war okay damals. Das war kulturell akzeptiert. Es war erstmal kein Problem. Niemand hat sich aufgeregt darüber. Es war okay. Aber es war gegen Gottes Wort und es hat ihn geschwächt und ihn unsensibel gemacht. Und Satan gebraucht diese kleinen Dinge, um uns weich zu klopfen. Für die große Versuchung, für den großen Angriff. Und unser Fleisch ist wie so ein kleiner Löwe. Wir können ihn streicheln und ein bisschen füttern. Und das ist lieb. Das ist schön. Aber der kleine Löwe wird irgendwann mal groß und frisst uns auf. Das ist das Ende davon. David ist gefallen, aber David tut Buße. Dem ihn der Prophet Nathan konfrontiert hat im Kapitel 12. Psalm 51 nochmal sehen wir das, sein Bußgebet. David ist einer der wenigen Männer in der Bibel, traurigerweise, die wirklich Buße getan haben, nachdem sie Mist gebaut haben. Auch was, worüber man nachdenken kann. Aber wir müssen ihm das zugute halten, dass er Buße getan hat. Er war nicht überwältigt, hat sich nicht gleichgültig machen lassen. Gesagt, ah, jetzt bin ich so tief gefallen, jetzt ist es eh schon wurscht. Kann ich weitermachen. Er hat auf die Güte Gottes vertraut und ist umgekehrt. Kapitel 12, Vers 7. Da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr. Also er hat ihm vorher ein Gleichnis erzählt. Und er sagt, du bist der. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß. Und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg, und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt, vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan, aber ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Und genau das ist passiert, nachdem Absalom rebelliert hat gegen David. Er ist zu seinen Frauen eingegangen. Vers 13, und ich liebe diesen Vers. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Herr vergibt. Es gibt Vergebung bei Gott. Ehrliche Buße war alles, was nötig war. David sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt und der Herr sagt, der Herr hat deine Sünde hinweggetan. Jesus hat bezahlt den Preis für uns. Es gibt Vergebung bei Gott. Diese Beziehung zu ihm ist wiederhergestellt gewesen, ihm ist vergeben gewesen. Aber dennoch waren da die Konsequenzen der Sünde. Das müssen wir auseinanderhalten. David war vergeben, aber Bathsheba war noch immer schwanger. Das Resultat war noch immer da. Und eine Folge davon war, eine Züchtigung Gottes war, dass dieses Kind gestorben ist. Und in der Folge sehen wir hier jetzt Jahre des Leidens für seine Familie, für das Volk. Und ich bin mir sicher, die ganze Zeit war das eine Narbe auf dem Herzen Davids, dass er gesagt hat, wie konnte ich das tun? Wie konnte ich das tun? Der Sohn aus diesem Ehebruch ist gestorben. Und dann ein anderer Sohn von David, der Amnon, vergewaltigt seine Schwester, die Tamar, dieselbe Lust, die David hatte. Sehen, wie wichtig es ist, Vorbilder zu sein. Kinder lernen von den Eltern. Und David wurde zornig darüber, aber er hat ihm nicht zur Rede gestellt. Wie konnte er? Er hat seine Lust mit der Bathsheba befriedigt. Als der Bruder von der Tamar, der Absalom, von dieser Tat hört, hat er einen totalen Hass auf den Amnon gehabt und hat ihn umgebracht. Und wieder, David hat ihn nicht verfolgt. Wie konnte er, er war selbst ein Mörder, hat seine Autorität verloren, seinen Respekt verloren. Das ist eine Warnung, wie zerstörerisch ein schlechtes Vorbild sein kann. Später macht Absalom einen Aufstand gegen David. Und David muss fliehen. David muss seine Stadt Jerusalem verlassen, muss den Thron verlassen. Es kommt dann zum Entscheidungskampf zwischen den beiden und Absalom, sein Sohn, wird getötet in der Schlacht. Und der Herr bringt den David wieder zurück und er stellt sein Königtum wieder her. Er gebraucht ihn weiter. Gott ist gnädig. Gott vergibt. Gott stellt wieder her. Und auch was für einen Preis hat er David bezahlt. Es sollte uns ernüchtern. Es sollte uns warnen. Aber es ist gleichzeitig auch eine Ermutigung, wenn wir gefallen sind in dem einen oder anderen Bereich. Es gibt Vergebung. Es gibt Wiederherstellung bei Gott. Gott ist ein gnädiger Gott. Gott ist ein liebevoller Gott. Und Gott sagt von David, er war ein Mann nach seinem Herzen. Was hat Gott beurteilt in David? Gott sei Dank beurteilt Gott uns nicht so, wie wir einander beurteilen. Ich glaube, wir tendieren dazu, Menschen nach der letzten Sünde zu beurteilen, die sie begangen haben. Das ist das, was bei uns im Gedächtnis bleibt. Das ist das, was für uns heraussteht. Und nach menschlichen Maßstäben, David war kein gerechter Mann. David war ein Ehebrecher, David war ein Mörder. Aber Gott sagt, David war ein Mann nach meinem Herzen. Gott hat sein Herz beurteilt. Zuallererst die Einstellung in seinem Herzen, ihm gegenüber. Ich bin froh drüber. Wie der Galaterbrief. Unsere Beziehung zu Gott hängt nicht von dem ab, was wir tun, sondern von unserem Vertrauen an das, was Jesus getan hat. Unser Vertrauen an Gott. Einstellung unseres Herzens ihm gegenüber. Nicht dem, was wir getan haben, sondern dem, was Jesus getan hat. Einfach Liebe und Vertrauen auf unserer Seite für Gott. Gott nennt den David einen Mann nach seinem Herzen, weil er ein Mann war, der nach seinem Herzen aus war. Das war das Wichtigste für ihn. David hat ihn geliebt, er wollte ihm gefallen, er wollte ihm gehorchen. Ich glaube, David wollte nicht sündigen, er ist gefallen, aber er wollte nicht in Sünde leben. Aber er hat auf Gott vertraut, war auf ihn ausgerichtet. Und Gott hat dieses Herz des David, diese Liebe zu ihm, hat er höher bewertet als seinen Fall, als seine Sünde. Gott sieht auf das Herz. Das ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste für uns. Brennt dein Herz heute Abend für Gott. Unsere Einstellung zu Gott ist das Allerwichtigste. Lass uns nicht an Äußerlichkeiten hängen bleiben. Wenn wir vielleicht wie David traurig sind, weil in die eine oder andere Sünde gefallen sind, dann lass uns das ein Trost sein. Ich bin froh, dass ausgerechnet da Gott ausgerechnet über David sagt, dass er ein Mann nach seinem Herzen war. Bei vielen anderen hätten wir gesagt, naja. Aber David dann, ein Mörder, ein Ehebrecher. Ich bin froh darüber, wisst ihr warum? Weil ich bin ein Mörder, ich bin ein Ehebrecher. Und ihr seid Mörder, ihr seid Ehebrecher, das ist, was Jesus gesagt hat. Wenn seinem Herzen eine Frau lüstern ansieht, hat die Ehe gebrochen. Wer seinen Bruder hasst, hat ihn ermordet in seinem Herzen. Und Gott zieht auf das Herz. Lass uns nicht runterschauen auf den David. Wir sind nicht besser, wenn wir ehrlich sind. Das ist mir ein Trost. Gott sagt, David war trotzdem ein Mann nach meinem Herzen. Weil sein Herz nach mir aus war. Jesus hat bezahlt, Jesus vergibt, Jesus liebt uns. Und das segnet uns trotzdem nicht, weil wir würdig sind. Wir brauchen uns nicht überheben über irgendwem oder stolz werden. Ich bin besser als der David oder irgendwer. Wir sind alle nicht besser. Aber Gott segnet uns trotzdem wegen dem, was wir sind. Nicht, weil wir irgendwas getan haben, nicht, weil wir irgendwas verdient haben, sondern weil er gut ist. Und weil er treu ist. Und weil Jesus alles für uns getan hat, was wir nicht tun konnten. Lass uns das zum höchsten Verlangen in unserem Leben machen. Dass wir Männer und Frauen sind nach Gottes Herzen. Nach seinem Herz aus sind. Die wir unsere Herzen dann völlig auf ihn ausrichten. Die mit ganzem Herzen nachfolgen. Und ich bete darum, dass wir gnädige Menschen werden, wenn wir über Gottes Gnade nachdenken, die er an uns erwiesen hat. Lass uns beten.